Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Ich habe es irgendwann zwischendrin vergessen, welcher Wochentag ist. Einen wichtigen Termin verschlafen, einen Brief nicht rechtzeitig abgeschickt. Manchmal frage ich mich, ob die Zeit langsamer oder schneller verläuft.
Das ist die Autorin Berit Glanz. Sie liest da für uns einen Teil ihres Online-Tagebuchs vor, das sie gerade mit einem Kollektiv aus Menschen im Netz schreibt. Soziale Distanz heißt das Projekt. Und Berit liest nicht nur für uns, sondern sie erzählt uns in diesem Ab21-Podcast, was ihr das Tagebuchschreiben bringt. Denn dass das was bringt, das weiß die Wissenschaft schon länger. Was genau uns das aber bringt für die Psyche, das verrät die Psychologin Andrea Horn. Wir starten jetzt aber etwas bildlicher in diesem Podcast mit dem Berliner Fotografen Sebastian Welz. Der stromert zurzeit ganz gern mal durch seine Heimatstadt, um die Krise zu fotografieren. Jetzt ist er ausnahmsweise aber gerade mal woanders unterwegs. Hi Sebastian.
Hallo Dominik.
Wo erreiche ich dich gerade?
Wir sind hier gerade kurz vor Usedom im tiefsten Mecklenburg-Vorpommern und ich bin zusammen mit meiner Kollegin unterwegs und wir wollen eine Reportage machen und uns angucken, wie das gerade hier aussieht an der Ostsee, wo alle Touristen fehlen.
Ach so, also es hat einen starken Corona-Bezug dann schon.
Das hat einen starken Corona-Bezug, genau, ja, richtig.
Erinnerst du dich noch, es ist ja noch nicht so wahnsinnig lange her, an den Tag, an dem die Corona-Krise sich auch für dich zum ersten Mal gezeigt hat, weil du, was weiß ich, zum Beispiel ein Auftrag ist dir weggebrochen oder du musstest irgendwas absagen oder so?
Ja, ich hatte so einige Reisen geplant und ich kam auch eigentlich gerade aus Italien zurück, als die Lawine an Nachrichten so losging. Und dann fielen die Reisen auf einmal alle aus und es setzte so eine gewisse Schockdynamik für so ein paar Tage zumindest ein. Und es fühlte sich so an, als wäre man so der Beifahrer in einem Auto und man kennt den Fahrer nicht, man kennt die Straßen nicht und man hat kein Navigationsgerät und es geht trotzdem immer weiter und man weiß nicht, wo es hingeht.
Ja. Wie reagierst du in, vergleichbare Fälle gibt es ja kaum im Leben sonst, aber wie hast du da reagiert?
Ich habe im Grunde einfach umgeschaltet, so mehr oder weniger von heute auf morgen, meine ganzen Projektideen über Bord geschmissen und einfach Corona fotografiert, soweit das möglich ist. Man kann ja leider kein Virus erkennen oder sehen. Insofern bin ich ganz viel auf der Straße herumspaziert und habe mir angeschaut, wie sich Berlin, meine Stadt sozusagen, verändert in dieser Zeit.
Bist du da mit einem besonderen Ziel los oder einfach hast dich in die Bahn gesetzt und mal geschaut, wohin dich die fährt?
Ja, nee, eigentlich gar nicht. Also ich war tatsächlich im Gegensatz zu sonst, wo ich eigentlich immer irgendeinen Termin habe und dann losfahre und nach dem Termin wieder strikt nach Hause, habe ich mich einfach treiben lassen und habe mich irgendwie aufs Fahrrad gesetzt oder in die Straßenbahn und bin irgendwo ausgestiegen oder abgestiegen und herumspaziert und habe eben geschaut, was so passiert und wer eben doch noch auf den Straßen ist. Denn es waren ja schon einige.
Genau, wie hat sich Berlin dir gezeigt in der Corona-Krise? Was war anders als sonst?
Ich glaube, es war eine komische, so eine Misstrauensstimmung irgendwie. Es sind natürlich viele Leute auf der Straße und man mustert sich so gegenseitig und jeder weiß so ein bisschen vom anderen eigentlich, was er gerade denkt. Nämlich irgendwie hat es meistens mit Corona zu tun. Und das ist natürlich eine echt außergewöhnliche Situation. Und ja, da muss man erstmal mit klarkommen, dass man sich eben so ganz unfrei eigentlich fühlt auf der Straße und gar nicht so richtig weiß, wie soll man jetzt seinem Mitmenschen gegenübertreten? Wie hält man am besten Abstand, ohne dass es vielleicht uncool oder unhöflich ist? Wie ist man irgendwie so freundlich zueinander? Ja, das ist komisch.
Wie haben die auf dich reagiert, wenn du die Leute fotografiert hast?
In der Regel war das ein sehr, sehr positives Begegnen. Also die meisten Leute, so hatte ich zumindest den Eindruck, waren eigentlich sehr offen dafür, weil ich das, glaube ich, zumindest diese Corona-Krise natürlich alle einfach tangiert und alle haben auf einmal mit derselben Sache zu tun und leiden auch unter derselben Sache und wollen ihrem Problem, ihrem Leiden auch irgendwie eine Stimme verleihen und da kommt dann ein Fotograf ab und zu auch mal zur richtigen Zeit.
Gibt es eine Szene oder du bist ja eher ein Typ für Serien, nicht einzelne Fotografien sozusagen. Gibt es so eine Serie, an die du dich besonders erinnerst, weil die Menschenkonstellation besonders war oder die, ja?
Genau, ja. Also es sind ja selten so einzelne Bilder, die ich jetzt irgendwie so ganz hervorheben würde. Aber ich war zum Beispiel mal bei einer Führung durch das jetzt neu entstandene Corona-Notfallkrankenhaus auf dem Berliner Messegelände. Und das war schon eine ja, sehr seltsame Situation. Das war der regierende Bürgermeister und die Gesundheitssenatorin und ja, vielleicht 20 Begleiter, Öffentlichkeitsmitarbeiter und Sicherheitsleute, Techniker und so weiter und so fort. Und man war natürlich jetzt auch sich physisch irgendwie relativ nah und trotzdem war es ein ganz seltsamer, ja, Individualismus. Es gibt da so ein paar Bilder, da stehen Leute relativ dicht beieinander in den Gängen dieses Krankenhauses, irgendwie in Anzug und Maske gehüllt und niemand weiß so richtig, wie geht er jetzt mit dem anderen um, ja. Alle sind so in ihrer eigenen Sphäre, gucken irgendwie nach unten auf ihr Handy und sind so abgeschottet und das ist vielleicht auch ganz bezeichnend.
Hm. Du bist ja aber nicht nur auf solchen Terminen oder auch ziellos durch die Stadt gewandert, sondern du bist immer wieder auch mal zu deiner Mutter, weil du dich von der eigentlich ja fernhalten sollst, weil sie zu einer Risikogruppe gehört, aber du hast das Ganze auch fotografisch festgehalten. Kannst du die Fotos beschreiben, die dabei entstanden sind?
Meine Mutter wohnt im Hochparterre. Insofern konnte ich sie über den Balkon, den die Wohnung glücklicherweise hat, auf die Ferne besuchen und zum Geburtstag aber auch so ein paar Geschenke über den Balkon reichen und ja, ein paar Bilder aus der Ferne machen. Trotzdem ist es natürlich eine sehr, sehr seltsame Situation, wenn man sich physisch eigentlich so nah ist und trotzdem gar nicht weiß, wie man mit dieser physischen Nähe irgendwie umgeht. Man sieht halt nicht die Gefahr. Man muss sie sich die ganze Zeit vorstellen und kann sich nicht so verhalten, wie man sich normalerweise verhalten würde. Und sich daran zu gewöhnen, besonders dann, wenn einem Menschen wirklich sehr, sehr wichtig sind und sehr, sehr nah stehen, das ist schon ein großer Konflikt, ja.
Und wie sieht man deine Mutter? Also grüßt sie dich oder was sehen wir auf den Fotos?
Wir sehen auf den Fotos erstmal meine Mutter, wie sie auf dem Balkon steht. Und genau, dann habe ich noch ein Foto gemacht, wo sie durch die Tür mir zuwinkt, also durch die fast geschlossene Wohnungstür, als ich ein paar Einkäufe vorbeigebracht habe. Ja.
Glaubst du, dass ihr, oder die Zeit wird es ja irgendwann zeigen, aber wie man auf diese Fotos zurückschauen wird in ein paar Jahren?
Tja, wenn ich das wüsste. Nein, ich weiß es natürlich nicht, wie man auf diese Fotos zurückschaut, aber trotzdem ist es natürlich so ein ureigenes fotografisches Bedürfnis, sowas, was vermeintlich historisch ist oder so bezeichnet wird, auch einfach festzuhalten. Und was da mit den Fotos passiert, das zeigt dann irgendwann die Zeit, aber vermutlich ist es immer besser, sie gemacht zu haben, als sie nicht gemacht zu haben.
Was ist dein nächstes großes Projekt, was du trotz oder gerade wegen Corona vielleicht angehen kannst, jetzt wo auch mögliche Lockerungen so ein bisschen im Raum stehen?
Na, Corona ist ja sowas wie ein Projekt, weil auch noch niemand so wirklich weiß, wie lange das dauert. Und es ist ja so ein endloses Ereignis, ja, so ein nie aufhörendes Fußballspiel, wenn man so will. Und man kann sich dem nicht wirklich entziehen, außer eben man setzt sich damit auseinander. Und das mache ich eben gerade, ja. Und ansonsten haben wir natürlich, das ist zu erwähnen, und hoffentlich findet es statt im Oktober mit meiner wunderbaren Agentur Ostkreuz, eine große Ausstellung in der Akademie der Künste am Brandenburger Tor in Berlin. Und wir haben uns über Jahre mit dem Thema Europa beschäftigt. Und gerade jetzt in einer solchen Zeit, wo sich gefühlt im Stundentakt die politischen Verhältnisse ändern, ja, ist das natürlich umso spannender.
Sebastian Welz, Fotograf aus Berlin, hat uns erzählt, wie er mit seiner Kamera die Corona-Krise bewältigt. Vielen Dank.
Danke, Dominik. Ciao.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Tagebuch ist in aller Regel was sehr Privates. Da soll niemand anders, schon gar nicht die Eltern oder Partnerin oder Partner, reingucken. Weil aber wir alle ja von dieser Situation, Corona jetzt, fast gleich betroffen sind, aber unterschiedlichste Auswirkungen das auf unsere Leben hat, haben sich 29 Autorinnen und Autoren in einem Kollektivtagebuch zusammengetan. Soziale Distanz heißt das und dort sieht man dann, wie sich die Debatte mit der Zeit verändert, wie sich die Sorgen der Leute und auch die Sprache so ein bisschen entwickelt, die benutzt wird. Mit dabei ist auch die Autorin Berit Glanz. Hallo Berit.
Hallo.
Wie ist denn die Idee entstanden zu diesem Tagebuch?
Die Idee ist entstanden tatsächlich in einem Gruppenchat auf Twitter, wo es darum geht, dass wir überlegt haben, dass das jetzt wahrscheinlich eine Zeit ist, über die man irgendwann in Geschichtsbüchern größere Kapitel schreiben wird und was das eigentlich bedeutet und ob es ein guter Moment wäre, das sozusagen zu dokumentieren, was wir gerade erleben. Aus dem Gespräch entstand dann sofort die Idee, dass man das eben als kollektives Tagebuch machen könnte und von da nahm das dann seinen Ausgangspunkt quasi.
Wer ist da alles dabei bei dieser fast 30 Köpfe großen Gruppe?
Es sind verschiedene Menschen dabei. Das ist auch, glaube ich, die große Stärke des Tagebuchs. Es sind Menschen aus ganz verschiedenen Regionen Deutschlands dabei, also nicht nur aus urbanen Regionen, sondern auch eben aus ländlichen Bereichen. Es sind Menschen dabei, die außerhalb von Deutschland leben. Es sind Autorinnen und Autoren dabei. Das sind natürlich Menschen, die gerne schreiben, auch eine Reihe Literaturwissenschaft. Das ist auch ein Arzt dabei beispielsweise. Also verschiedene Menschen. Es sind einige bereits bekanntere Autoren dabei und andere, die eben ganz am Anfang ihrer Karriere noch stehen. Also eine große Mischung einfach.
Du bist ja von Haus aus auch Autorin, das heißt, du schreibst sowieso immer schon mal. Aber inwiefern unterscheidet sich das Schreiben eines Tagebuchs, zumal eines öffentlichen, von dem sonstigen Schreiben jetzt? Und hilft dir das jetzt vor allem auch, das Ganze zu bewältigen?
Also ein Tagebuch ist natürlich irgendwie persönlicher und intimer. Das ist sicherlich was anderes, als wenn ich jetzt einen Roman schreibe. Aber gleichzeitig, also ich habe das Gefühl, es ist näher an mir dran. Und es entsteht natürlich, wenn so viele Menschen gemeinsam in einem Dokument schreiben, auch so eine Form von Dialoghaftigkeit. Man wird inspiriert von den anderen, man erlebt, wie es anderen Menschen geht, man reagiert dann auch darauf. Das bedeutet mir dann persönlich momentan ziemlich viel tatsächlich als Schreibsituation. Ich finde das sehr bestärkend und auch sehr inspirierend. Aber es ist auf jeden Fall ein anderes Schreiben. Auch nochmal ein anderes Schreiben als in den sozialen Medien, wo man ja auch Sachen von sich teilt. Mhm. Weil man hier eben mehr wirklich konkret nachdenkt, wie geht es mir in der Zeit, in der ich gerade lebe.
Wir hören nachher auch noch einen Ausschnitt von dir, aber vielleicht kannst du schon mal so sagen, was sind so deine Themen, die du da verhandelst?
Naja, für mich sind natürlich jetzt gerade Themen, weil ich eben Mutter von 3 Kindern bin, wie geht es mir in dieser massiven Überlastungssituation? Damit bin ich auch nicht die Einzige in diesem Tagebuch. Andere Themen sind die für mich jetzt persönlich, wo ich mir darüber Gedanken mache, wie verändert sich der öffentliche Raum, wenn eben bestimmte Normalitäten wegfallen, also wenn wir uns nicht mehr so bewegen können, wie wir uns sonst bewegen, wird ja plötzlich alles fraglich, darüber mache ich mir Gedanken viel. Und dann sind es natürlich auch eine ganze Reihe von so Überlegungen, die auch von anderen dann da geführt werden, was eben das auch politisch bedeutet, wie sich bestimmte Ideen einfach verändern. Mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel auf Twitter sehr, sehr viel Kapitalismuskritik gerade passiert. Also über verschiedene Dinge, die man wahrnimmt in seinem Alltag, machen wir uns da eben Gedanken.
Mhm. Deine Eltern kommen auch drin vor, ne? Also ja. Jetzt nicht so wie früher, wenn man pubertär vielleicht Tagebuch geschrieben hat, sondern jetzt geht es ja darum, dass man denen sagen soll, geht bitte nicht raus und wir können jetzt nicht zu euch kommen, weil ihr seid sozusagen, ihr gehört qua Alter zu der Hochrisikogruppe möglicherweise oder Risikogruppe. Was sagen die denn dazu, dass sie auf einmal im Tagebuch auftauchen?
Es war tatsächlich sehr, sehr lustig, denn ich bekam dann irgendwann eine WhatsApp-Nachricht von meinen Eltern, wo drin stand, ja gut, wir bleiben dann auch zu Hause, da musst du dich nicht mehr im Tagebuch über uns beschweren. Ah. Wo ich dann dachte, okay, das war erfolgreich, hätte ich das gewusst, hätte ich das noch viel früher gemacht.
Das ist der Druck, der da aufgebaut wird über die sozialen Medien, ja.
Also, nee, ich versuche schon respektvoll natürlich mit meinen Angehörigen umzugehen, auch mit meinen Kindern. Ich denke, das ist auch ganz normal, weil man ja weiß, gerade bei so einem kollektiven Tagebuch, da lesen nun jetzt doch mehrere Menschen mit. Das bedeutet, man ist immer auf so einer Schnittstelle zwischen Öffentlichkeit und Privatheit. Und ich glaube, da arbeiten sich auch viele der Mitschreibenden dran ab. Was gibt man von sich preis? Was behält man doch für sich drin, auch an krisenhaftem Erleben dieser Situation? Ne? Also ich meine, was kommuniziere ich nach außen und was nicht in einer krisenhaften Situation?
Dann würde ich sagen, machen wir das, was momentan ja sehr gerne auch in der Wissenschaft gemacht wird. Wir veröffentlichen einen kleinen Zwischenbericht und du liest uns mal einen kleinen Teil deines Tagebuches aus dem Kollektiv vor.
Okay, ich lese mal einen Beitrag, den ich geschrieben habe. Ich leide unter Monotonie. Jeden Tag laufe ich 5000 Schritte die Straßen hinauf und hinab. Jeden Tag bearbeiten die Kinder Arbeitsbögen. Jeden Tag versuche ich, einige der anfallenden Aufgaben zu erledigen. Jeden Tag räumen wir abends die Spielsachen zusammen. Nach wenigen Tagen liegt wieder auf allem Staub und es geht von vorne los. Ich habe irgendwann zwischendrin vergessen, welcher Wochentag ist, einen wichtigen Termin verschlafen, einen Brief nicht rechtzeitig abgeschickt. Manchmal frage ich mich, ob die Zeit langsamer oder schneller verläuft.
glaube, da werden sich viele, gerade bei dem Staub, viele wiedererfinden. Ich habe heute just meine Wohnung geputzt und mich auf Staubsuche begeben.
Ich finde, es wird ja auch schmutziger, ne? Wenn man die ganze Zeit zu Hause ist, dann ist natürlich auch mehr aufgewirbelt und so, ne? Ja.
Ja, die Autorin Berit Glanz zusammen mit 28 anderen schreibt sie an einem kollektiven Corona-Tagebuch öffentlich. Im Internet könnt ihr lesen unter 54books.de, also 54 Books mit 2u.de.
Deutschlandfunk Nova.
Auch wenn das normale Leben jetzt gerade wieder so ein bisschen mehr zurückkommt und wir so ein paar mehr Menschen sehen dürfen als in den vergangenen Wochen und Monaten, in der letzten Zeit hatten viele von uns das Bedürfnis, diese besondere Zeit irgendwie festzuhalten. Meine Mutter hat zum Beispiel so eine Art Tagebuch geführt, jetzt nicht richtig Tagebuch mit langen Erzählungen sozusagen, sondern sie hat sich immer Zahlen notiert, die zur Corona-Krise passen. Andere halten das mit Fotos fest und wir wollen jetzt fragen, wie wirken sich diese Bewältigungsstrategien auf das Empfinden der Krise aus? Was macht es mit der Psyche, wenn wir aufschreiben, was uns gerade bewegt? Darüber wollen wir sprechen mit Dr. Andrea Horn, sie ist Psychologin an der Uni in Zürich. Hallo Frau Horn.
Ja, hallo.
Warum neigen wir gerade in Krisenzeiten dazu, Dinge festzuhalten, zum Beispiel durch das Tagebuchschreiben?
Ja, das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Ein Grund mag sein, dass in Krisenzeiten wir natürlich auch völlig richtig und adäquat darauf reagieren, dass unsere emotionale Befindlichkeit eine andere ist. Dafür haben wir ja Emotionen, die sollen uns zeigen, dass hier gerade was zu tun gibt, dass es hier nicht einfach 0815 normal weitergeht und dass wir vielleicht die Aufmerksamkeit auf wichtige Sachen lenken sollten. Und da gibt es natürlich auch immer ein Bedürfnis zu ordnen, ein Bedürfnis mit den Gedanken, die vielleicht kreisen, umzugehen, vielleicht auch mit dem eigenen Empfinden, was nicht so sofort einzuordnen oder zu bezeichnen ist. Und ja, in dieser Unordnung, in diesem Erleben von auch vielleicht mangelnder Kontrolle, da mag das irgendwie was zu Papier oder zum Bildschirm bringen, ja, einem Bedürfnis entsprechend Ordnung zu finden und manchmal eben auch Worte.
Das sind jetzt Erkenntnisse, die Sie haben aus natürlich Vorkrisenzeiten, nehme ich an, ne? Oder weil so eine Situation, in der wir jetzt sind, die gab es zumindest für die meisten von uns ja noch nicht.
Genau, also ich denke auch, das ist für uns jetzt alle neu. Mhm. Aber diese Eigenschaft, dass das sozusagen Neues, was in die Sicht, die ich hatte von der Welt und von mir, so gar nicht passt, dass sowas passiert, das kennen wir natürlich auch aus anderen Kontexten. Wenn jemand eine dramatische Erfahrung macht oder wenn ja, schlimme Sachen im Leben passieren, wenn ein lieber Mensch stirbt, das ist auch neu, das ist auch unbekannt und das schüttelt einem auch durch. Und da kann man wahrscheinlich schon Bezüge herstellen zu dem, was wir in der Forschung eben in diesen Kontexten gelernt haben.
Was passiert denn da in unserer Psyche, wenn wir uns hinsetzen und vielleicht sogar wirklich einen Stift zur Hand nehmen und das auf ein schönes Blatt Papier aufschreiben, das vielleicht auch noch irgendwie gebunden ist, im Gegensatz zu einem Computer, wo man auf Tasten was, über die Tasten was reinschreibt. Welche Mechanismen laufen da ab bei uns im Kopf?
Ja, also es ist interessant, Sie sagen das mit dem Stift, ne, und mit dem Schönen und mit dem Weglegen. Es gibt schon auch manchmal diese Haltung, dass es irgendwie, sich das hinterher anzuschauen und wenn es dann schön anzusehen ist oder anzufassen ist oder ich das aktiv weglegen kann, dass das wie ein sozusagen aus dem System bekommen beinhaltet. Gleichzeitig gibt es dann, ich hatte es eben schon gesagt, mit dem in Worte fassen, da würden wir sagen, das ist wahrscheinlich ähnlich, auf welcher Art ich das auch, selbst wenn ich es in meinem iPhone rede und das dann speichere. Das halt ist immer dieser Prozess des ins Worte fassens, was eben sozusagen diese gedankliche Einordnung unterstützt. Weil da kann ich dann das, was momentan so vielleicht sehr durcheinander vorliegt, was ich innerlich erlebe und was um mich rum passiert, wir sagen integrieren, ne? Dass man da so wie Zusammenhänge erkennen kann und überhaupt dieses Bezeichnen, also dieses ein Wort dafür haben, geht schon mit dem Erleben von Kontrolle einher. Und das ist das, was uns ja gerade so genommen wird. Und deswegen tut einem alles gut, was eben das Kontrollerleben erhöht.
Wir sprechen in dieser Ab 21 auch darüber, dass Menschen öffentlich gemeinsam Tagebuch schreiben. Also ein Kollektiv von Autorinnen und Autoren, die an einem offenen Dokument arbeiten. Warum wollen wir denn auch die Gedanken nicht nur in ein persönliches Tagebuch, sondern tatsächlich auch nach außen tragen?
Ja, da sprechen Sie ein ganz wichtiges Grundbedürfnis an. Also man weiß, dass das einer sozusagen unsere Grundbewältigungs Arten, die wir als Menschen in uns haben, ist das eigentlich das Mitteilen von dem, was mich bewegt. Also dieses Erzählen davon und dabei eben sich nicht alleine zu erleben und vielleicht auch ein Erleben von Verstandensein zu haben. Das ist ein ganz wichtiges Bedürfnis und das bringt soziale Bezogenheit und uns geht ganz schlecht immer, wenn wir uns mit was alleine und nicht bezogen fühlen. Und das ist natürlich bei so kollektiv erlebten Krisen auch eine große Chance, ne, dass wir dieses gemeinsame Erleben kultivieren können und dass dieser Gedanke dabei, nicht alleine zu sein, an sich schon ein heilsamer, ein wohltuender Gedanke ist, weil das einfach unsere Grundbedürfnisse befriedigt.
Und das verbindet uns auch wieder mit den anderen Menschen, in dem, auch wenn es nur vielleicht in einem virtuellen Raum ist. Wenn jetzt jemand uns zuhört und sich schon seit ein paar Wochen fragt, wie eine gute Ausdrucksweise ist für dieses Ganze, was da um einen so herum passiert, etwas zu Papier zu bringen oder etwas in einen Computer reinzuschreiben, wo sollte man am besten anfangen? Also was ist sozusagen unmittelbarer und kann sozusagen für die Psyche am ehesten helfen?
Also nach dem, was wir wissen, macht keinen großen Unterschied, ob jetzt, also welche Art ich suche. Eigentlich sollte man die Art suchen, die einem entspricht. Ja, wenn man irgendwie auch vielleicht gar nicht gerne tippt, dann würde ich auf keinen Fall empfehlen zu tippen. Aber wenn man, es gibt auch Leute, jetzt in den Studien, die Leute sagen, machen wir häufig mit Computer jetzt, weil es natürlich auch
einfacher einfach, auszuwerten ist.
Einfacher ist in vielerlei Hinsicht für die Ausführung. Und jetzt von dem, was wir wissen, also von den sozusagen hilfreichen Prozessen, die wir hauptsächlich angeschaut haben, spielt das nicht so eine große Rolle. Denn da geht es wirklich um dieses authentische, unzensierte, ehrliche, wirklich konfrontieren mit dem, was in und um einem vorgeht und dafür Worte finden. Die müssen nicht schön sein, aber die müssen einem entsprechen. Und das ist das, was wahrscheinlich das Heilsame ist.
Sagt die Psychologin Andrea Horn. Wie hilft Tagebuchschreiben unserer Psyche? Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Und das war ja der Ab21-Podcast Selbsttherapie, wie wir die Krise verarbeiten. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Ich sage danke fürs Zuhören, bleibt geschmeidig und bleibt gesund. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.